Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast, und damit willkommen zu unserer dritten Staffel. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in dieser Staffel wieder dabei seid. Ihr könnt sehr gespannt sein auf die Themen, die wir für euch bereithalten, und es geht los mit einer Folge zum Thema Zeckenbisse. Denn jetzt, wo der Sommer in den meisten Teilen Deutschlands oder Europas wieder beginnt und ihr mit euren Kids ins Freie gehen wollt, wollt ihr natürlich bestmöglich für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Und alles dazu erfahrt ihr in dieser Folge. Im Newsletter gibt's wie immer die Zusammenfassung der Folge. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt, und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix.
Schön, wieder heute mit dir bei uns im Haut und Herz Studio zu sein.
Ja, bei strahlendem Sonnenschein herrlich.
Worum geht's heute?
Na, also auf expliziten Wunsch einer guten Freundin von mir werden wir uns heute mal dem Thema Zecken und zeckenübertragene Erkrankungen annehmen. Denn die Arme hat erst kürzlich Stunden in einer Notaufnahme mit ihrer vierjährigen Tochter verbracht, weil die Kleine am Rumpf einen Zeckenstich hatte und meine Freundin eben total besorgt war und auch nicht wusste, wie sie die Zecke richtig entfernen soll und Sorge hatte, dass vielleicht da was stecken bleiben könnte und dass sie den Schaden nur schlimmer machen könnte. Also ganz, ganz viele Fragen, die meine Freundin da hatte, und da dachte ich, das ist doch ein super Thema, gerade jetzt hier im Übergang Frühling, Sommer, dass wir uns einmal Zecken zuwenden.
Ja, ich kann das auch voll nachvollziehen, dass deine Freundin da verunsichert war. Zum einen hört man ja immer von diesen Erkrankungen, von diesen schweren Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden können. Zum anderen, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, sind die Nachrichten ja auch voll von dem Thema. Also Zecken, Rekordjahr 2024, irgendwie Alarmstufe Rot. Dass man sich da so ein bisschen verunsichert fühlt, kann ich tatsächlich total nachvollziehen.
Kann ich auch total nachvollziehen. Deswegen, ich halte es für wichtig, dass wir jetzt heute einfach wirklich mal die Fakten durchgehen, gucken, was sind denn überhaupt Erkrankungen, die für Kinder relevant sind, die durch Zecken übertragen werden können? Wie hoch ist das Risiko? Wie schütze ich meine Kinder? Da kommen spannende Fragen auf, und die klären wir heute.
Ganz vorneweg einmal kurz, es gibt tatsächlich zwei relevante Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden können. Das ist einmal die Borreliose, darum soll es heute auch gehen. Die ist viel, viel häufiger als die zweite Erkrankung, die FSME heißt die. Das ist eine Abkürzung für den komplizierten Namen Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die FSME ist eine andere Erkrankung, die auch von Zecken übertragen werden kann. Die ist aber viel, viel seltener als die Borreliose. Und die macht bei Kindern meistens auch nur harmlose Symptome. Also zurück zur Borreliose, um die es heute gehen soll. Tati, kannst du mir mal erklären, wie die Zecke eigentlich genau auf den Menschen draufkommt?
Ja, das ist ganz spannend. Das sind ganz clevere Tierchen. Das sind ja eigentlich die ganze Gruppe der Spinnentiere, haben also entsprechend ihre 6 Beine. Und die haben einen ganz cleveren Mechanismus für sich entwickelt, um quasi ihre Opfer zu identifizieren und auf den Mensch oder auf das Tier zu gelangen. Denn die Zecken ernähren sich ja vom Blut des Wirtes. Und der Wirt ist in dem Fall das Tier oder eben der Mensch. Und zwar krabbeln die auf Gräser, auf Büsche, auf Laubhaufen, so in etwa auf eine Höhe so zwischen 10 und 50 Zentimeter über dem Boden. Und können dann mit einem speziellen Riechorgan, was bei denen nicht im Gesicht, sondern tatsächlich an den Vorderfüßen lokalisiert ist, können die ihre Opfer wittern, auch aus größerer Entfernung. Und zwar riechen die mit ihrer Zeckennase bestimmte Stoffe, die im Schweiß enthalten sind oder in der Ausatemluft. Und wenn sie also merken, dass da jemand, also ein potenzieller Wirt mit leckerem Blut, vorbeikommt, dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden haften die sich an den Wirt an und krabbeln dann erstmal so lange auf der Haut rum. Das kann bis zu einer Stunde dauern, bis sie eine für sich perfekte Saugstelle gefunden haben. Und dann stechen sie zu.
Und dann schlagen sie zu, die kleinen Vampirspinnen.
Genau, was nicht der Fall ist, also Zecken springen nicht, die fallen auch nicht irgendwie von Bäumen, sondern die sitzen eben auf so einer kniehohen Level quasi auf der Vegetation. Und das erklärt auch, warum Kinder so gefährdet sind, Zeckenstiche zu bekommen, weil sie einfach viel Zeit im Freien verbringen und von der Höhe natürlich auch gerne abseits der Spazierwege im Gras, im Gebüsch, im Wald, im Garten spielen und deswegen eben auch häufiger Erkrankungen entwickeln, die von Zecken auf den Menschen übertragen werden können.
Okay, verstehe. Du hast jetzt gerade schon von Zeckenstich gesprochen. Das ist ja irgendwie auch sowas, wo es viel Missverständnis gibt. Ist es denn ein Stich oder ist es ein Biss?
Ja, also tatsächlich spricht man von einem Stechapparat. Also der Mechanismus kommt eher einem Stich gleich. Und auch da total spannend, die Zecke, dieser Stachel in Anführungszeichen oder dieser Stechapparat ist nämlich gar nicht jetzt so klein und fein wie zum Beispiel bei einer Stechmücke, sondern das ist schon ein ordentlicher Apparat. Aber die geben über ihren Speichel gleichzeitig auch so eine Art Betäubungsmittel in die Haut ab, sodass wir als Menschen diesen Stich überhaupt nicht bemerken.
Ah, okay.
Anders als jetzt zum Beispiel bei einem Mückenstich, wo man ja unmittelbar danach schon Juckreiz empfindet und es auch manchmal wehtun kann. Also das ist ganz spannend. Und es ist auch so, dass mit einer einzigen Blutmahlzeit Zecken bis zu 10 Jahre ohne weitere Nahrung überleben können. Das fand ich crazy.
Das ist echt, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Nee, also richtige Überlebenskünstler.
Aber die saugen sich natürlich mit dem Blut auch auf ein Vielfaches ihrer Körpergröße auf. Das sieht man oft, wenn die unvollgesogen sind, sind es so ganz kleine Viecherchen. Und wenn die vollgesogen sind, dann haben die richtig hinten am Rücken so eine ganz dicke Blase, die prall gefüllt ist mit dem Blut deines Kindes im Zweifelsfall.
Ja. Und das erklärt auch, also Zecken stechen eben, wir haben gesagt, besonders gerne bei Kindern zu, aber eben auch an bestimmten Körperarealen. Felix, vielleicht lass uns das einfach auch nochmal besprechen, damit Eltern auch wissen, wo sie denn auf jeden Fall gucken sollten. Die Zecken wollen sich natürlich auch nicht so schwer machen. Die suchen also auch Stellen auf der Haut aus, wo die Haut ein bisschen dünner ist. Das ist vor allen Dingen auch im Kopfbereich, hier Haaransatz, an den Ohren, Hals, die Achselhöhlen, aber auch Ellenbeugen, Kniekehlen, Bauchnabel und der Genitalbereich. Also da auch bitte immer gucken, weil da hat die Zecke quasi ideale Saugbedingungen.
Man weiß es ja aus der eigenen Kindheit noch, dass wenn man draußen irgendwie im Wald war oder dass man wenn man in der Wiese gespielt hat, dass so ein Zeckenstich gar nicht so selten auftritt, oder? Tati, sag mal, wie hoch ist denn das Risiko, wenn mich eine Zecke sticht, tatsächlich an einer Borreliose zu erkranken?
Also alles in allem ist das Risiko immer noch relativ gering. Es gibt verschiedene Faktoren, die man berücksichtigt. Also es gibt spezielle Gebiete innerhalb Deutschlands, die besonders gefährdet sind. Das sind dann sogenannte Borreliose-Risikogebiete, weil man da eben weiß, dass ein größerer Teil der Zecken auch wirklich diese Bakterien, diese Borrelien in sich tragen. Aber selbst wenn man von einer Zecke, die Borrelien enthält, also die Bakterien in sich trägt, gestochen wird, entwickeln auch nur, sag ich mal, um die 1% der Betroffenen tatsächlich Krankheitssymptome. Das Risiko, dass die Zecke die Erkrankung auf den Menschen übertragen kann, steigt, je länger die Zecke saugt. Mhm. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man die Kinder immer nach Aufenthalten im Freien auch wirklich gründlich untersucht, weil je früher man die Zecke entfernt, desto geringer ist das Risiko, auch an dieser Bakterieninfektion der Borreliose zu erkranken.
Okay, du hattest ja gerade schon gesagt, an welchen Stellen die Zecken gerne stechen. Wenn ich jetzt angenommen, ja, ich war mit meinem Kind den ganzen Tag über im Wald, wir hatten einen schönen Tag zusammen und am Abend schaue ich dann eben das Kind nochmal von oben bis unten an, eben um zu gucken, ob da eine Zecke ist. Jetzt finde ich eine Zecke. Was sind die Schritte?
Am wichtigsten ist, dass man die Zecke so früh wie möglich entfernt. Und das macht man am besten mit speziellen, ja, sag ich mal, Zeckenentferninstrumenten. Das klingt jetzt super fancy. Damit meine ich eine spezielle Zeckenzange oder aber eine Zeckenkarte, die kriegt ihr in der Apotheke, die sind total günstig. Ich würde mir da gleich mehrere von zulegen. Ich zum Beispiel habe immer eine Zeckenkarte in meinem Portemonnaie dabei. Wir verlinken euch da sehr, sehr gerne die Produkte, die wir gerne verwenden, auch in unserem Newsletter. Und mit so einem Zeckenentferninstrument legt ihr dann los. Und zwar ganz wichtig, bitte so nah an der Haut wie möglich die Zange oder die Karte ansetzen und auf keinen Fall den Körper der Zecke irgendwie quetschen, weil so erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Quetschen eben auch die Bakterien dann auf den Mensch übertragen werden, weil einfach mit dem Speichel, mit dem Darminhalt der Zecke quasi dann die Erreger übertragen werden. Also bitte nicht den Körper quetschen.
Genau, man kann sich das doch ganz leicht vorstellen, oder? Wenn man hinten am Körper drückt, dann drückt man sozusagen den Inhalt der Zecke, wo ja auch diese Krankheitserreger drin sind, über den Dorn, der da in der Haut sitzt, sozusagen in den menschlichen Körper rein. Und genau das wollen wir eben nicht. Deswegen unten festhalten, da wo diese kleinen Greifärmchen sind und nicht oben am Körper.
Genau. Aus demselben Grund sollte man übrigens auch niemals die Zecke irgendwie mit irgendwas bepinseln oder vollsprühen. Also manche berichten ja da, dass sie da Nagellack drauf gemacht hätten oder Klebstoff oder irgendein Öl. Das bitte auf keinen Fall, weil auch da erschrickt sich quasi die Zecke und gibt dieses erregerhaltige Material dann an den Menschen weiter ab. So, also ihr setzt mit dem Instrument ganz nah an der Haut, greift ihr die Zecke und zieht dann ganz easy einfach geradeaus diese Zecke langsam und kontrolliert heraus.
Okay, das heißt nicht drehen und winden und irgendwie gegen den Uhrzeigersinn?
Nein, das ist alles Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr zieht die bitte schnurstracks gerade im 90-Grad-Winkel zur Haut, langsam und kontrolliert raus. Nicht ruckartig, nicht drehen und hier nicht bei Vollmond, sondern ganz, ganz easy.
Okay, aber ich habe das ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Und was häufig passiert, ist, dass dann in der Haut so Zeckenreste drin hängen bleiben. Also da ist dann oft dieser Stachel noch zu sehen und vielleicht irgendwie diese Ärmchen. Und die sind so klein, die kriegt man da gar nicht raus. Ist das dann irgendwie ein Grund, Alarmstufe rot, direkt in die Notaufnahme?
Ja, das war ja auch genau die Sorge, die meine Freundin eben hatte, dass beim Entfernen ja womöglich die Zecke nicht vollständig rauskommt oder was zurückbleibt. Also das ist tatsächlich gar nicht so selten der Fall. Bitte keine Panik haben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das meiste ist einfach ein Rest von diesem Stechapparat, was da zurückbleibt und nicht, wie viele denken, irgendwie der Kopf. Und in diesem Stechapparat selber sind auch keine, sag ich mal, infektiöses Material mehr drin. Das heißt, da können keine Krankheitserreger mehr übertragen werden. Und der Körper schafft es auch von ganz alleine innerhalb von ein paar Tagen, diesen Fremdkörper, diese Zeckenreste einfach abzustoßen oder so weit aufzudauen, dass die verschwinden. Das passiert meist mit so einer kleinen Entzündungsreaktion, also eine kleine Rötung sieht man dann um diesen Zeckenrest. Das ist aber per se völlig ungefährlich und müsst ihr auch keine Angst davor haben, wenn das tatsächlich nach der Entfernung sein sollte, dass dann auch Reste in der Haut sind.
Okay, jetzt ist die Zecke draußen. Was passiert als nächstes?
Also in jedem Fall würde ich die Einstichstelle einmal desinfizieren mit einem gängigen alkoholfreien Desinfektionsmittel, was ihr in der Apotheke oder bei DM bekommt. Und dann ist ja immer die Frage, was mit der Zecke machen. Jetzt wird es ein bisschen brutal. Ihr müsst wirklich zusehen, dass diese Zecke auch richtig tot ist. Die muss also komplett zerquetscht werden, am besten mit dem Gegenstand und nicht mit der bloßen Hand. Bitte nicht im Waschbecken oder im WC herunterspülen, denn die Zecken sind, wie ich ja eingangs schon sagte, richtige Überlebenskünstler. Die können auch lange Zeit in Wasser und in Feuchtigkeit überleben. Du kannst die sogar in der Waschmaschine waschen und die Dinger überleben. Also,
das ist ja unglaublich.
Also zusehen, dass die Zecke dann auch wirklich tot ist. Dann kommt auch häufig die Frage, ja, muss ich die denn nicht aufheben und zum Arzt bringen und irgendwie ins Labor einschicken? Nein, weil also A, wird es routinemäßig auch nicht gemacht, dass im Labor geguckt wird, ob da Bakterien oder Viren enthalten sind. Und selbst wenn in so einer Zecke Borrelien, also diese Bakterien, nachgewiesen werden würden, ist ja noch lange nicht gesagt, dass diese Bakterien auch von der Zecke auf den Mensch übertragen wurden. Also man hat dadurch gar keinen Mehrgewinn und deswegen die Zecke töten und beseitigen, nicht einschicken.
Okay, aber jetzt haben wir die richtig entfernt, genauso wie du es gesagt hast. Jetzt ist die Zecke weg. Aber so richtig können wir uns noch nicht entspannen, weil es kann ja immer noch sein, dass mein Kind trotzdem eine Borreliose bekommt, auch wenn das Risiko gar nicht so groß ist, wie manche denken. Was wären denn da so Zeichen, auf die ich achten kann?
Genau aus dem Grund wird ja auch immer empfohlen, dass man die Einstichstelle, dass man die sich merkt, dass man auch den Stichtag einmal notiert im Kalender oder wann immer man die Zecke eben entdeckt hat, und dass man diese Stelle dann auch beobachtet, ja, und nicht nur für 2-3 Tage, sondern auch wirklich für einige Wochen, weil es eben Hautzeichen gibt, die für eine Borreliose sprechen. Und das ist am häufigsten bei Kindern die sogenannte Wanderröte.
Die kennen viele, glaube ich.
Genau, und eigentlich beschreibt die schon ganz schön. Es ist also eine Rötung, die sich um die Haut, um die Einstichstelle der Zecke entwickelt. Und die wandert insofern, als dass die sich vom Zentrum her zum Rand hin immer weiter ausbreitet, größer wird und häufig dann auch so ein bisschen so eine Ringform annimmt, wo quasi der Rand stärker gerötet ist und das Zentrum eher ein bisschen blasser ist. Und in der Mitte hat man dann meist so ein bisschen, kann sogar so ein bisschen lilalich oder so ein bisschen eingeblutet wirken, diese Einstichstelle. Das wäre so ein Zeichen für eben eine Wanderröte.
Ja, genau, also nochmal ganz kurz, das sieht ein bisschen aus wie so eine Schießscheibe im Prinzip. Das in der Mitte ist dieser kleine Punkt, wo die Zecke gestochen hat, und darum herum ist so ein großer Kreis. Also sehr symmetrisch ist es häufig auch. Und daran kann man eben so eine Wanderröte erkennen.
Genau, und die tritt eben erst frühestens so nach 5 bis 7 Tagen auf, kann aber auch erst nach einigen Wochen auftreten. Die juckt nicht, weil häufig ist ja auch die Frage, was hat mich, also manchmal findet man ja gar nicht das Insekt oder das Tierchen, was einer gestochen hat. Wenn es aber gerötet ist, wenn es juckt, und wenn die Symptome innerhalb weniger Tage eher nachlassen als zunehmen, dann spricht es eher für ein anderes Insekt, zum Beispiel eine Mücke. Wenn die Symptome aber erst nach ein paar Tagen auftreten und zunehmen, nicht jucken, dann könnte das eine Wanderröte sein.
Wenn ich jetzt bei meinem Kind so eine Wanderröte entdecke, ist das gefährlich? Muss ich mir da Sorgen machen?
Also die Wanderröte tritt ja früh in diesem Infektionsprozess auf. Die betrifft auch in der Regel nur die Haut. Und man kann die Bakterien, die Borrelien, sehr gut mit einem gut verträglichen Antibiotikum behandeln. Wichtig ist einfach nur, dass man sie erkennt. Und so ein bisschen das, was tricky sein kann, ist, dass die Wanderröte manchmal nicht so ganz typisch auftritt, wie wir es jetzt besprochen haben. Deswegen, wenn ihr da irgendwie im Zweifel seid, ja, ihr hattet einen Zeckenstich, da haben sich Hautveränderungen in den folgenden Wochen entwickelt, geht lieber zu eurem Arzt oder Ärztin und lasst das einmal abklären. Aber die klassische Variante einer Wanderröte, wo ihr eine Rötung habt um die Stelle des Einstiches, die kann man super mit einem Antibiotikum behandeln und damit kann man die Infektion auch ausheilen. Also was ja auch manchmal so ein bisschen durch die Medien oder durchs Internet geistert, sind so Fälle von chronischer Borreliose mit jahrzehntelangen Problemen, die da auftreten. Dafür gibt es wissenschaftlich überhaupt gar keine Belege. Wenn man aber so eine Borrelieninfektion nicht behandelt, kann es tatsächlich entweder sein, dass der Körper selber die Infektion quasi klärt und beseitigt. Häufiger ist aber dann doch der Fall, dass es nach Monaten und Jahren auch dazu kommen kann, dass die Bakterien andere Organe schädigen, wie zum Beispiel die Gelenke, wo es dann zu Gelenkschmerzen und Schwellungen kommt, kann aber auch auf Auge, Herz gehen, die Muskeln können sich entzünden. Also eine Reihe von Komplikationen, die man natürlich unbedingt vermeiden möchte.
Jetzt habe ich eine Sache nicht ganz verstanden, weil du kurz gesagt hattest, dass durch die Medien geistert, dass es jahrzehntelang sozusagen Probleme machen kann. Und du meinst, das ist nicht so, aber jetzt hast du doch gerade gesagt, dass es schon eben unbehandelt auch sozusagen ganz, ganz lang später nach dem Stich zu Problemen führen kann.
Genau, da habe ich mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Unbehandelt, also wenn diese Borrelien nicht mit einem Antibiotikum beseitigt werden, dann kann es langfristig zu Folgen an anderen Organen kommen. Auch das ist eher selten, aber davor hat man natürlich Sorge und deswegen ist es so wichtig, früh erkennen und ordentlich mit Antibiotikum behandeln und dann ist die Sache erledigt.
Gibt's denn was ich machen kann, damit mein Kind vielleicht ein kleines bisschen geschützt ist vor Zecken?
Ja, auf jeden Fall. Also im Idealfall kriegt mein Kind ja gar keinen Zeckenstich. Ich meine, nochmal an der Stelle, die Wahrscheinlichkeit, dass es im Laufe der Kindheit und Jugend, dass es zu einem Zeckenstich kommt, ist sehr, sehr hoch. Aber klar, kann ich durch bestimmtes Verhalten auch mein Kind schützen. Und das ist zum einen, indem ich natürlich mich entsprechend oder mein Kind entsprechend kleide, mit eben langärmeliger Kleidung, mit Strümpfen, mit Schuhen, wenn man draußen ist, im Gras, im Wald. Am besten ein bisschen enger anliegende Kleidung und auch am besten helle Kleidung, tragen. Das hat einfach den Hintergrund, dass man dann leichter die Zecken erkennt, wenn sie auf einem krabbeln. Also es ist nicht so, dass Zecken lieber weiß mögen und deswegen bevorzugt zustechen, aber man kann die Zecken eben leichter auffinden. Und neben der Kleidung ist natürlich das Absuchen des gesamten Körpers, wirklich der gesamten Haut von Kopf bis Kleinzehe nach Aufenthalten im Freien wichtig. Das kann man ja auch so zu so einer kleinen Familienaktivität dann im Anschluss an so einen Ausflug machen. Am besten, man sucht sich wirklich gegenseitig ab und gerade die besprochenen Risikostellen, quasi die versteckten Nischen des Körpers, da auf jeden Fall auch nochmal genau hingucken. Und zuletzt natürlich auch sogenannte Repellents, also diese Insektenschutzsprays, die auftragen.
Bei den Repellents, die du gerade angesprochen hast, also bei diesen Produkten, die helfen sollen, Zecken oder andere Insekten von sich fernzuhalten, gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Gibt es welche, die sind eher so auf Chemiebasis, sage ich mal, oder andere, die auf natürlicher Basis sind. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern sagen, auf was sie da achten müssen oder was man da für Regeln befolgen sollte?
Ja, das ist gar keine so triviale Frage, denn man sollte wirklich bei Kindern darauf achten, dass man spezielle Insektenschutzmittel oder Insektenrepellents verwendet, die auch wirklich für Kinder geeignet sind. Und auch da bitte immer darauf achten, da wird auch das jeweilige Alter angegeben, ab dem dieses Produkt auch empfohlen wird für Kinder. Denn es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, die sollte man zum Beispiel nicht unter 3 Jahren verwenden, andere wiederum nicht im ersten Lebensjahr. Also achtet da einfach darauf, lasst euch im Zweifel auch gerne nochmal beraten, auch in den Apotheken. Es gibt 3 synthetische Inhaltsstoffe, das DEET, das Icaridin und dann das EBAAP, super kompliziert, die man bei Kindern einsetzt. Das Problem ist, dass die auch alle nicht den ganzen Tag vor Zecken schützen, sondern muss man auch gucken, wie viele Stunden die tatsächlich ihre Schutzwirkung haben. Im Zweifel einfach immer nochmal auftragen, um die Schutzzeit zu verlängern. Und die können eben auch hautreizend wirken. Deswegen muss man da eben besonders darauf achten, je jünger die Kinder sind, dass man da auch das richtige Produkt verwendet.
Das hört sich jetzt alles ziemlich kompliziert an. Tati, ich würde sagen, wir hinterlegen da die entsprechenden Produkte einfach im Newsletter, dann könnt ihr euch die da nochmal angucken.
Sehr, sehr gerne. Und vielleicht nochmal abschließend zum Thema Repellents, hattest du ja auch schon erwähnt, die Frage mal, ja, kann man da nicht irgendwie was Pflanzliches nehmen, wenn diese synthetischen Wirkstoffe doch potenziell auch Nebenwirkungen machen können? Also es gibt gewisse ätherische Öle, die man einsetzt zur Insektenabwehr. Das, was am besten untersucht ist, ist das Citriodiol, also das, was so ein bisschen immer so nach Lemongrass und nach Zitrone riecht. Die sind natürlich besser hautverträglich und weniger giftig, in Anführungszeichen. Aber man muss klar sagen, die erreichen auch nicht dieselbe Wirksamkeit wie die synthetischen Wirkstoffe wie DEET oder Icaridin. Und auch da, wir besprechen es ja auch immer wieder in unseren Folgen, Duftstoffe können eben Kontaktallergien auf der Haut hervorrufen und dasselbe Risiko hat man auch hier, wenn man eben so ätherische Öle verwendet, dass man da eine Allergie darauf entwickelt und auch da gibt es manchmal Haut- und Schleimhautreizungen, sodass ich empfehlen würde, dass man die natürlichen Antimücken- oder Antizeckenmittel wirklich nicht im ersten Lebensjahr verwendet, sondern eher bei den etwas älteren Kindern.
Okay, verstehe. So, und ein letzter Punkt fällt mir noch ein, dem man ja auch irgendwie relativ häufig begegnet, und zwar das Thema Impfung bei Zeckenstichen. Tati, bei Borreliose kann man da impfen?
Eben nicht. Also es wird ja immer so als die Zeckenimpfung ja besprochen, aber man impft tatsächlich nur gegen den FSME-Virus.
Das ist eben diese Erkrankung, die wir am Anfang schon kurz angeschnitten hatten, die Kinder eben auch betreffen kann, die eher harmlos verläuft und die viel, viel seltener ist als die Borreliose. Also zusammengefasst, die Impfung hilft gegen FSME, aber nicht gegen die Erkrankung mit der Wanderröte und den anderen Symptomen, die wir heute besprochen haben, die Borreliose heißt.
Ganz genau.
Tati, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank, dass du uns das so schön vorbereitet hast. Ich nehme da viel mit und ja, damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Danke fürs Zuhören. Abonniert unseren Newsletter, da ist nochmal alles für euch zusammengefasst. Und ansonsten bis nächste Woche.
Bis ganz bald.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B-Braun-Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.